Werner Schoninger im Studio mit dem Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Flurstück, Bodenrichtwert, Hebesatz. Horrorbegriffe aus dem Verwaltungsdeutsch, die Immobilienbesitzern geläufig sind. Spätestens, wenn sie eine Grundsteuererklärung abgegeben haben. Viele haben das noch nicht getan. Allein in Brandenburg sollen knapp 200.000 Erklärungen noch ausstehen. Die bereits verlängerte Frist ist seit Ende Januar abgelaufen. Jetzt könnte es teuer werden, berichtet aus Potsdam Thorsten Südow.
Jeder, der zwischen Schwedt, Nauen und Spremberg eine Immobilie besitzt, muss ein reichliches Dutzend Angaben in Grundsteuerformulare am Laptop oder auf Papier eintragen. Flurstücknummer, Wohnfläche, Baujahr des Hauses und so weiter. Brandenburgs SPD-Finanzministerin Katrin Lange sagt, sie verstehe nicht, warum noch immer etwa 200.000 Leute in Brandenburg und damit etwa 15% säumig sind.
Es gab aus meiner Sicht nicht zu wenig Hilfen. Die Finanzämter sind bereit zu helfen. Die Kommunen, ich habe es ja selber auch gemacht mit meinem Grundstück und fand, es ist eine sehr gute Online-Version vorhanden, wo es Stück für Stück erklärt wird. Und von daher mein Appell, es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Setzen Sie sich ran und machen Sie es.
Für alle, die die Grundsteuererklärung vergessen oder aus anderen Gründen noch nicht ans Finanzamt geschickt haben, drohen nun Verspätungszuschläge. Monatlich 25 Euro seit Ende Januar. Die Finanzämter können noch stärker durchgreifen.
Also maximal in einer Summe von 25.000 Euro. Das liegt aber im Ermessen dann der jeweiligen Finanzämter. Aber wir wollen ja, dass alle die Zeit nutzen, um ihre Steuererklärung abzugeben.
Wer keine Angaben zu seiner Immobilie macht, müsse damit rechnen, dass dann das Finanzamt den Grundsteuerwert festlegt, so Finanzministerin Lange. Auf jeden Fall sollten alle Brandenburger Immobilienbesitzer ihre Grundsteuerformulare an die Finanzämter schicken, rät auch Lars Eichert, Brandenburger Landesvorsitzender vom Verein Haus und Grund. Wenn dann der Bescheid vom Finanzamt zurück ins Haus kommt, rät Eichert zum Einspruch.
Weil die Werte, die dort genommen werden, als Grundlage zur Wertermittlung in vielen Fällen fehlerhaft sind.
Die für die zu zahlende Grundsteuer wichtigen Hebesätze legen die Gemeinde- und Stadtparlamente im nächsten Jahr fest. Ab Januar 2025 soll die auf neuen Grundstückswerten basierende Grundsteuer dann gezahlt werden. Versprochen war von der Politik, dass sie nicht deutlich höher sein soll als gegenwärtig.
Thorsten Südow berichtete. Die Region Cottbus lebt derzeit noch von der Kohle, das soll sich aber bald ändern. Dafür investiert unter anderem die Bahn. Sie baut in Cottbus ein ICE-Instandhaltungswerk. Gegen Ende des Jahres soll es an den Start gehen. Mehr als die Hälfte der Maschinen ist bereits montiert. Und wie es drinnen aussieht, hat sich RBB-Reporter Sebastian Schiller mal von einem Bahnmitarbeiter zeigen lassen.
2. Mai ging es da oben los mit dem ersten Träger. Vorher war ja nur Beton, also kein Stahl, kein Gleis, keine Dacharbeitsbühne, gar nichts. Das heißt, in 8 Wochen all das, was Sie an Innenleben sehen.
Lars Hoffmann ist hörbar stolz auf das, was sein Team in den letzten Monaten geschafft hat. Der Teilprojektleiter der Deutschen Bahn ist verantwortlich für die vielen Tonnen Stahl und Maschinen, die im Werk verbaut werden. Ein Teil der Gleise liegt bereits und insgesamt 4 Brücken ziehen sich unter der Decke über die ganze Länge der Halle. Später werden sie für Dacharbeiten an den oberen Teil des ICE-Zuges herangefahren.
Dass wir 3 verschiedene Arbeitspositionen haben, einmal auf Ebene 0 Bodenplatte, einmal Unterflur unterm Zug und einmal die Möglichkeit, oben auf den sogenannten Dacharbeitsbühnen zu arbeiten.
Mehr als die Hälfte der Maschinen- und Anlagentechnik ist bereits installiert. Im Oktober soll der Innenausbau abgeschlossen sein. Was fehlt, sind die Büros der Werksleiter und die Umkleideräume und Duschen für die Mitarbeiter. Hier muss der Trockenbau nochmal ran, um die großen Sichtbetonräume aufzuteilen. Der Bau ist immer noch im Zeit- und vor allem auch Kostenplan, so Projektchef Marc Herrmann, trotz Inflation und Baustoffmangel.
Zu den Zeitpunkten, als es sich schon androhte, dass Engpässe oder auch Materialsteigerungen uns irgendwo vor der Brust halt liegen könnten, sind die schon in Vorleistung gegangen, haben sich Fertigungskapazitäten, Stahl zu dem Zeitpunkt gesichert.
Bei der 2. Halle wird das aber schwieriger. Die soll doppelt so breit und nochmal 100 Meter länger werden, also knapp 550 Meter. Der Bau soll starten, sobald die kleinere Halle fertig ist, hofft Marc Herrmann.
Ende des Jahres wird das erste Mal hier einen Probezug reinrollen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier später dann auch die Instandhaltung durchführen werden, die sind dann schon da, richten ihre Arbeitsplätze ein. Wir fangen an, die Anlagentechnik zu übernehmen, dass wir im Grunde für den Produktionsstart im Januar alles vorbereiten.
Bahnprojektchef Marc Herrmann zum Endspurt für das ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus. RBB-Reporter Sebastian Schiller war schon da. Die Mohrenstraße in Berlin-Mitte darf umbenannt werden in Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht heute. 7 Anwohner hatten gegen die Entscheidung des Bezirksparlaments geklagt. Ihre Musterklage wurde jetzt abgewiesen. RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohling erklärt, warum.
Nur eingeschränkt hätte das Gericht laut Gesetz prüfen dürfen die Straßenumbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße, so die erste Kammer des Verwaltungsgerichts. Ein grob willkürlicher Beschluss bei der Umbenennung durch die Bezirksverordnetenversammlung und der Umsetzung des Bezirksamts Mitte sei aber nicht feststellbar, hieß es, auch wenn ein Diskurs über eine Umbenennung wünschenswerterweise hätte stattfinden sollen, so der Vorsitzende Richter in der mündlichen Verhandlung. Während die BVV Mitte einen belastenden rassistischen Kern im Straßennamen Mohrenstraße sieht, der dem Ansehen Berlins schade, argumentieren die insgesamt 7 Kläger und Anwohner heute. Es habe keine Bürgerbeteiligung gegeben, bei der unter anderem auch auf die Straßenumbenennung vor 300 Jahren Bezug genommen wurde. Die Straßenumbenennung habe keinesfalls eine rassistische Funktion gehabt, einer der Kläger.
Die Begrifflichkeit des Mohren, wenn man von den Mauren herkommt, die auch eine große Rolle gespielt haben bei der Entwicklung Europas, Südeuropas. Von daher ist der Begriff Moor für die Mohrenstraße vor 300 Jahren gefunden worden, um genau diese Bevölkerungsgruppe auch zu ehren. Also nicht, um sie negativ zu brandmarken.
2020 hatte die Bezirksverordnetenversammlung mit der Mehrheit von SPD und Grünen beschlossen, dass die Mohrenstraße umzubenennen sei. Die Linke hatte eine Bürgerbefragung angeregt. Das Bezirksamt Mitte hatte dann ab Oktober 2021 die Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt. Amo war im 18. Jahrhundert als Sklave nach Deutschland gekommen und war dann gefördert worden, war als erster und lange Zeit einziger afrikanischer Student in Deutschland und arbeitete als Philosoph. Eines der Argumente für die Umbenennung der Mohrenstraße war rassistische Diskriminierung durch die Bezeichnung Mohren, so behaupteten unter anderem afrodeutsche und kolonialkritische Organisationen. Die aus seiner Sicht fehlende Bürgerbeteiligung hatte auch der Musterkläger im Prozess Historiker Götz Ali gefordert mit Vorwürfen gegen den Bezirk Mitte.
Das ist ein wichtiger Punkt, dass das Bezirksamt darauf verzichtet hat, und zwar vorsätzlich, es nicht wollte, dass die Anwohner in dieses Gespräch einbezogen werden, mit einer Geheimjury, ohne Beteiligung der Anwohner. So hat es das Bezirksamt Mitte durchgesetzt.
Man wolle zukünftig besser auf die Kommunikation mit Bürgern und Anwohnern achten als in diesem Fall, sagte einer der Vertreter des Bezirksamts im Prozess.
Die Mohrenstraße in Berlin darf jetzt richterlich festgestellt Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen, Ulf Mohrling berichtete. Der Tagesspiegel nennt ihn den Tunnel des Grauens. Die große Fußgängerunterführung in Berlin-Westend, sie verbindet das ICC, den Funkturm, den zentralen Omnibusbahnhof und die S-Bahn. Und er ist für viele einer der unheimlichsten Orte Berlins. Dunkel, verdreckt und heruntergekommen. So empfängt Berlin Gäste, die mit dem Bus ankommen und zur S-Bahn wollen. Der neue Verkehrssenat plant, den Tunnel zu schließen und durch Fußgängerampeln zu ersetzen. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat sich nochmal reingetraut.
Orangefarbene Fliesen an den Wänden, kreisrunde Deckenlampen, die wie Blütenblätter um die ebenfalls orange gekachelten Säulen gruppiert sind. Der Fußgängertunnel unter der Kreuzung Masurenallee, Messedamm und Neue Kantstraße ist ein Paradebeispiel für die Ästhetik der 1970er Jahre. Ein ziemlich ramponiertes Paradebeispiel allerdings. Kaputte Rolltreppen, Müll in den Ecken, Graffitis an den Wänden und für die Deckenlampen gibt es keine Ersatzleuchten mehr. Viele, die hier durchgehen, tun das mit gemischten Gefühlen.
Ich meine, der hat schon auch seinen Stil. Ist auch schön, ein bisschen, aber auch alt. Ich gehe lieber über die Straße, aber es ist verboten.
Also ich gehe viel hier durch, ja. Ich will auf die andere Seite und weiter nicht.
Unheimlich? Nein, wie denn? Nein, überhaupt nicht. Ich laufe hier seit 20 Jahren und ist mir gar nicht passiert.
Auch am Tag geht's. Aber nachts möchte ich hier nicht lang.
Das wäre mir ziemlich egal. Ich gehe hier nie wieder durch.
Obwohl der Tunnel in einem so schlechten Zustand ist, kostet sein Weiterbetrieb jedes Jahr 350.000 Euro. Deswegen will ihn Berlin jetzt schließen. Dabei geht es aber nicht nur um eine Fußgängerunterführung. Hier wurden internationale Kinoproduktionen wie die Tribute von Panem gedreht. Und auch Hans, der aus Venezuela stammt, aber in Berlin lebt und arbeitet, macht hier oft Videos und Fotos für seine Social-Media-Kanäle.
Weil es so cool ist. Ich habe schon öfters hier gedreht. Das sieht einfach mega cool aus. Ich bin sehr oft hier, weil ich drehe hier sehr viel und mache Fotos. Und man sieht, wenn die Leute hier durchlaufen, die machen alle Bilder. Und die stehen kurz, machen ein Foto und laufen weiter, weil es einfach so ein Wow-Spot in Berlin ist.
Pläne, die sogenannte Passerelle zu schließen, gibt es nicht zum ersten Mal. Immer wieder wird darüber gesprochen, aber der Tunnel steht unter Denkmalschutz. Hans hofft, dass es auch diesmal nicht zur Schließung kommen wird.
Und ab wann? Ach, hoffentlich dauert es sehr lange. Ja, bestimmt. Ich finde es sehr schade.
In die neue Planung des jetzt schwarzen Verkehrssenats wurde das Landesdenkmalamt bislang nicht offiziell einbezogen. Am Denkmalschutz ändert sich vorerst also nichts. Aber auch andere machen sich Gedanken über die Zukunft des Tunnels. Eine Gruppe Berliner Architekten hat vorgeschlagen, ihnen eine grüne Oase unter der Verkehrskreuzung zu verwandeln. Mit vielen großen grünen Pflanzen und mit den orangefarbenen Fliesen aus den 70er Jahren.
RBB24-Reporterin Oda Tischewski war im Fußgängertunnel am ICC. Der soll auf Vorschlag der Senatsverkehrsverwaltung geschlossen werden. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.